to have you back now. It's been a long time. You always seem to know just when to show your shiny remedy. All the grace of yesterday appears so light now. Right now. Everything you do,
hi, I made you a radio show, but I edited it.
Thank you. Hallo zu Penta Radio. Heute haben wir ein Thema, was ein bisschen technisch ist, VPNs. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Wir haben wieder extrem viele News und haben auch so ein paar Sachen, die jetzt die Tage passieren werden, wo wir ja unsere lieben Hörer einladen wollen, doch vorbeizugucken. Und zwar geht es morgen los mit dem Themenabend zur x86-64-Plattform. Also das, was heute, naja, also diese 64-Bit-Erweiterung ist, die es in so gut wie allen Prozessoren, die heute verkauft werden, für PCs gibt. Und da haben wir zwei Referenten von AMD hier in Dresden, die sich halt beruflich genau damit beschäftigen. Und zwar den Linux-Kernel genau daraufhin anzupassen, dass er halt sehr gut mit dieser Plattform funktioniert und so andere Geschichten wie Virtualisierungsänder und sowas. Und die machen da, die bestreiten morgen den Themenabend. Das Ganze ist in der Berufsakademie, also neben dieser super tollen neuen Baustelle, die es hier gibt in Dresden.
Am Waldschlösschen.
Genau, da, der Baum ist weg. Dort, wo jetzt das Licht hinfällt, dort wird das Ganze morgen Abend stattfinden. Um 20.03 Uhr ist Einlass und es wird dann so wahrscheinlich 8:45 ungefähr losgehen.
Und wer sich das nicht merken kann, www.c3d2.de.
Genau, da steht nochmal alles drauf. Da kann man sich auch seinen persönlichen Flyer noch runterladen, ausdrucken, übers Bett hängen. Also eben für die, die sich es nicht merken können. Ja, dann wird er diese Woche noch in der Nachbarstadt Chemnitz, werden die Chemnitzer Linux-Tage stattfinden. Da haben wir einen Organisator hier, den wir so ein bisschen dazu, also er uns ein bisschen Auskunft geben will, was da so alles abgeht.
Schönen guten Abend.
Hallo. Das Ganze ist ja nur, glaube ich, schon zum 10. Mal, ne?
Ja, genau. Das ist das 10., der 10. Chemnitzer Linux-Tag. Angefangen also offensichtlich 1999 mit noch relativ wenigen Vorträgen, die eigentlich nur so als Rahmenprogramm zu einer kleinen Install-Party gedacht waren. Und inzwischen hat sich das gemausert zu einer Veranstaltung mit im letzten Jahr 2800 Besuchern. Wir hoffen, dass das dieses Jahr mindestens wieder genauso viele wären.
Das ist ja ungefähr ein Drittel oder ein Viertel, was so bei einem Kongress los ist. Cool. Das Konzept ist aber trotzdem noch so, wie es die letzten Jahre war. Vorträge, Workshops, Ausstellungen.
Genau, das ist unser Grundkonzept. Also wir haben die drei genannten Hauptbereiche und dann zusätzlich noch Servicebereiche. Das ist in diesem Jahr zum Beispiel LPI-Prüfungen, die möglich sind. Oder die BSD-Zertifizierung, die
LPI zum ersten Mal ist, wo man so ein Zertifikat bekommt, dass man irgendwie Linux-Admin ist oder so.
Genau, das ist LPI. Man macht da halt eine Prüfung mit. Da werden gewisse Fachkenntnisse zum Thema Linux abgefragt. Und wenn man hinreichend von diesen Kenntnissen besitzt und das in dem Test nachweisen kann, bekommt man ein Zertifikat, dass man sich mit Linux gut auskennt. Und das werden wir halt zusammen mit dem LPI in Chemnitz zum wiederholten Mal anbieten.
Das heißt, wenn ich mich mit so einem Zertifikat irgendwo bewerbe, kann ich gleich eine Gehaltsstufe weiter oben einsteigen?
Das hängt von deinen Verhandlungskünsten ab. Also ich vermute mal, es wird dir wahrscheinlich leichter fallen, mit so einem Zertifikat nachzuweisen, dass du ein gewisses Linux-Wissen hast, als ohne. Es sagt natürlich wenig darüber aus, ob du das Wissen auch anwenden kannst.
Aha. Ja, ne, ich schreibe immer in die Bewerbung rein, ich habe Tolliner Mais Folien durchgeblättert von seinem Linux-Einsteigerkurs.
Ja. Stimmt, der ist wirklich sehr gut.
Ja, danke.
Gibt es den schon veröffentlicht unter Creative Commons?
Der ist aktuell unter gar keiner Lizenz und wenn man den unter einer Creative Commons haben will, kann man mich gerne fragen.
Dann tue ich das hiermit.
Ja, dann laden wir runter und die Lizenz ist jetzt Creative Commons.
Vielen Dank.
Also so eine LPI-Prüfung macht ihr. Gibt es das auch für andere Betriebssysteme?
Ja, ich hatte schon gesagt, BSD-Zertifizierung ist dieses Jahr zum ersten Mal möglich. Also es ist überhaupt zum allerersten Mal, dass die BSD-Zertifizierung mehr als nur zum Test angeboten werden. Das sind die beiden Zertifizierungen, die in Chemnitz angeboten werden. Das ist unser Service, ist ein Teil unseres Services für die Nutzgäste, die wir da einladen.
Ja, BSD ist jetzt FreeBSD oder alle drei?
Alle vier. Oh, Free, Net, Open und Dragonfly BSD sind Thema in dieser Zertifizierung.
Und mir BSD und BSDI?
Davon ist mir zumindest nichts bekannt.
Und PC-BSD?
Das ist der FreeBSD.
Also offensichtlich gibt es deutlich mehr BSDs, als ich kenne. Wir beschränken uns natürlich beim Linux-Tag nicht nur auf BSD und bieten stattdessen auch die Möglichkeit, unseren Gästen über BSD weiteres zu erfahren. Wir haben Stände in unserem Foyer und dort wird natürlich auch BSD mit verschiedenen Arten vertreten sein. Ob jetzt alle der genannten dort vorkommen, kann ich nicht garantieren, aber zumindest so die größeren sind definitiv vertreten.
Schön. Was können wir denn so vom Vortragsprogramm erwarten?
Das Vortragsprogramm untergliedert sich so ein bisschen nach den Fähigkeiten der erwarteten Gäste. Wir haben einerseits Vorträge, die auf Anfänger und Einsteiger zugeschnitten sind. Die sind im Vortragsprogramm auf der Webseite mit dem Stern gekennzeichnet. Da gibt es zum Beispiel im eigenen Einsteigerstrang einen Vortrag über den KDE Desktop. Oder es gibt Vorträge, die in ein Thema einführen sollen. Da ist zum Beispiel von David Kastrop ein Vortrag über das Versionskontrollprogramm Git geplant. Dann haben wir natürlich auch für Experten Vorträge, die deutlich in die Tiefe gehen und teilweise jedes einzelne Bit betrachten. Einer so dieser Vorträge ist zum Beispiel Aufbau eines redundanten IP-Netzwerks von Stefan Semmelrocken. Darüber hinaus gibt es noch ein breites Angebot an Workshops. Da gehört zum Beispiel der Hardware-Workshop dazu, den wir zum ersten Mal dieses Jahr anbieten, wo mal einsteigerkompatibel gezeigt wird, wie man denn vorgehen muss, wenn man selbst Hardware zusammenbasteln möchte, also eine eigene Platine und die dann programmieren. Der ist leider schon ausgebucht. Vorträge sind, wie gesagt, an beide Arten von Publikum, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene adressiert. Workshops eher an Einsteiger. Ein weiteres Beispiel wäre da zum Beispiel Späßiges mit GIMP von Sirko Kempter, der da beschreibt, wie man einen Einstieg in die Arbeit mit GIMP findet.
Ja, das ist schön. Das Abendprogramm ist nach wie vor geschlossen, nehme ich an. Das hat mir mal am besten gefallen.
Das Abendprogramm ist auch für unsere Gäste offen, und zwar in Form der Linux-Nacht. Sie hatten halt, wir bieten unseren Helfern eine Form des Abendprogramms an, der wir uns bedanken. Unseren Gästen bieten wir die Linux-Nacht. Dort wird dies Jahr zum ersten Mal eine Nacht der freien Filme angeboten, wo Filme, die unter einer Creative Commons Lizenz oder ähnlichen Lizenz stehen, gezeigt werden. Das Ganze soll sich dann mit unserem Motto oder steht unter dem Motto der Gesamtveranstaltung Innovation dank Freiheit, weil halt auch diese Filme eine gewisse Freiheit bieten. Man kann sie zeigen, ohne Lizenzgebühren dafür zahlen zu müssen. Weiterhin gibt es eine Essensversorgung in dem Sinne auf der Linux-Nacht, dass wir halt Pizza-Proxy anbieten. Wir bestellen also gesammelt Pizza und haben dadurch den Vorteil, dass das Ganze nicht so überlaufen wird.
Ja, Motto, Innovation durch Freiheit.
Genau, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Unser Motto ist Innovation dann Freiheit. Wir sehen halt das Ganze in der Form, dass freies Wissen uns die Möglichkeit bietet, Innovationen überhaupt erst umzusetzen. Ein Beispiel dafür aus unserem Vortragsprogramm ist zum Beispiel, wir haben Vorträge über OLPC, dieses One Laptop per Child, das eine Innovation auf Linux-Basis ist, denn nur durch den Einsatz von Linux ist es möglich, Laptops in einer Kostengröße zu bauen, die für diese Gruppe notwendig ist. Darüber hinaus haben wir auch einen Vortrag Linux für Afrika. Auch hier sehen wir Innovation durch Freiheit, wieder dadurch, dass freie Software halt ermöglicht, in Bereichen, die für kommerzielle Anbieter nicht interessant ist, moderne Technologie anzubieten.
Ja, und da kann ich ja die erste News einflechten. Jetzt ist ja gerade FOSDEM gewesen und da ist so ein OLPC für ganz Europa irgendwie gegründet worden, so ein Dachverein. Und da fand ich eine Geschichte lustig. Der Initiator von dem Projekt kommt ja aus Griechenland. Und dann dachten sich die
Nikolas Nekroponte.
Genau, und dann dachten sich die Griechen, oh prima, endlich mal ein Landsmann hier, der woanders sichtbar ist. Da kaufen wir jetzt so ein paar Teile. Ich glaube, es ging um 25.000 Stück oder so. Und da hat eine andere Firma Lobbying angefangen und jetzt beschäftigen sich die Behörden damit, nachzuweisen, dass das doch eine gute Sache wäre, wenn man Kindern Computer gibt. Und dass man da nicht unbedingt ein Windows drauf haben muss, um irgendwie eine Word, Excel, sonst was Ausbildung in der Schule zu bekommen. Ja, eine andere Veranstaltung wird Anfang Juni sein. Der Termin steht fest, den sage ich dann gleich nochmal, wenn ich ihn gefunden habe. Datenspuren. Wir haben auch schon den ersten Star vortragen, FX. Der wird uns da... Thema ist noch nicht genau raus, aber wird auf jeden Fall dabei sein. Ja, und wir haben, glaube ich, ein schönes Logo, aber das wisst ihr noch gar nicht.
Ja, irgendjemand müsste mal die Internetseite online nehmen.
Genau, das fehlt auch noch.
Aber das live machen.
Ja, ich hätte sogar einen Vorschlag für die Farbe dieses Jahr. Aber da reden wir dann vielleicht nochmal kurz. Aber die Datenspuren finden statt Anfang Juni. Ich suche jetzt gleich nochmal das genaue Datum raus. Und das sagen wir dann hier noch. Ja, Konzept ist dieses Jahr ein klein wenig anders. Wir machen so wie im letzten Jahr Vorträge. Wir bieten aber auch Workshops an, die so ein Einsteigerniveau haben, wo wir zum Beispiel den Leuten zeigen, wie man sich ein VPN aufsetzt. Oh. Und ja, so Sachen wie E-Mail-Verschlüsselung und sowas, Tor-Benutzung und das halt ja, Einsteiger-kompatibel.
Ist das wieder eine Scheune?
Ja, ist wieder eine Scheune.
Ah ja.
Diesmal mit Kameras davor, im letzten Jahr gab es dazu noch viele Vorträge. Haben sie dann einfach gemacht.
Immerhin wird die Aufzeichnung der Vorträge einfacher.
Genau.
Ja, und oder der Vortragsbesucher.
Ja, genau. Da können wir endlich mal zählen, wie viele Leute überhaupt da waren. Ja, ist nicht schlecht. So ein anderes Besucherbeobachtungsgerät hat ja unsere sächsische Polizei sich angeschafft. Als erste in ganz Deutschland, glaube ich. Glückwunsch. Die Besucher der KAS-Veranstaltung, gerade Kongress, Camp, die haben sich ja schon öfter mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass es eigentlich ja, am Himmel demnächst ziemlich dicht werden wird, mit sogenannten Drohnen. Also es geht um eine Drohne. Das sind so Quadrocopter, das sind kleine Teilchen, die fliegen autonom rum, also die kann man programmieren, die haben GPS drin, da kann man sagen, flieg doch da und da lang.
So wie ein Modellhubschrauber ungefähr.
Ja,
in der das, Größe.
Genau, nur dass halt niemand unten stehen muss und steuert, sondern das Ding fliegt halt einen vorprogrammierten Weg lang und kann halt eine Nutzlast aufnehmen wie eine Kamera.
Oder eine Bombe.
Ja, und man kann eben so ein Teilchen...
Oder ein Sixpack.
Genau. Das Ding kann man in den Spätshop schicken, lässt sich einen Beutel mit Bier anhängen und das kommt dann von alleine wieder zurückgeflogen. Also es sind unglaublich viele Möglichkeiten.
Vielleicht darf das auch sogar schon durch ein Drive-In.
Ja, vor allen Dingen, das kann sich cool vordrängeln, weil das kann drüber wegfliegen und ja... Also, wie gesagt, das ist ja wirklich mal eine schöne Sache.
Das ist doch mal eine Innovation. Warmes ja. Essen von McDonald's.
Genau. Ja, also, genau. Schade, eigentlich hätte man die Drohne eskortieren müssen, aber spielt niemand richtig rum damit. Tja, mit Veranstaltungen sind bestimmt noch ganz viele Easter Hack. Ostern ist ja irgendwie dieses Jahr viel eher, also es hängt schon über Ostern herum, habe ich gesehen. Draußen, da wo die Sonne ist. Muss ja bald Easter Egg sein in Köln dieses Jahr.
Ja.
ich glaube auf events.ccc.de ist jetzt auch der Call for Paper schon rumgeflogen. Also wird bestimmt auch eine schöne Veranstaltung.
Ja, aber ich glaube, da muss man sich vorher registrieren.
Ja, es dürfen, glaube ich, nur 250 Leute hin. 250 coole Leute.
Hm. Ja, das ist ganz komisch. Aber ich habe nach meiner Registrierung eine schöne E-Mail erhalten. Ich habe jetzt 0 Euro zu überweisen. Oh. An die CCC Köln.
Ich habe einen richtigen Betrag.
Haha.
Das ist also die Frage nach dem Coolness-Faktor, ja, was man da überweisen muss.
Wahrscheinlich. Ja. Je cooler, je mehr.
Boah, da müssten wir eigentlich dieses Jahr Datenspuren auch beschränken, oder?
Ja, Datenspurentermin, haben wir den gerade schon gesagt?
Nee, haben wir nicht, weil ich finde den ja gerade nicht.
7. und 8. Juni.
Genau, 7. und 8. Juni, Dresden, Scheune, Neustadt.
Ja. Cool.
Da, wo es cool
ist. Super cool. Mhm.
Ja, vielleicht mal wieder eine Musik?
Ja, machen wir einfach mal. Ne? Mhm.
Boop.
willkommen zurück zu Penta Radio, der monatlichen Super-Radio-Show des Chaos Computer Clubs Dresden. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen mit News. Eigentlich ist die Zeit schon wieder um, aber ein paar Sachen, die müssen wir schon noch erzählen. Die Informationen, die wir gesammelt haben, die haben wir uns diesen Monat eingekauft. Gab es so einen Typen, der hat für ungefähr 5 Millionen Euro so Datensätze verkauft. Haben wir uns gedacht, das ist es uns mal wert. Ja. Fangen wir da mal an. Ganz am Anfang, also kurz nach der letzten Sendung, war da eine Wahl in Hessen gewesen, die der CCC beobachtet hat. Wer das genau nachlesen will, ccc.de, gibt es einen Bericht drüber. Aber ja, so ein paar Sachen sind schon echt haarsträubend. Also, dass solche Politiker vorher die Wahlcomputer mit nach Hause nehmen, damit die nicht frieren müssen, das ist schon nicht schlecht. Was ich auch lustig fand, dass also manche Wahlleiter da ihre Bediensteten gewarnt haben vor den bösen Wahlbeobachtern, die da doch nicht etwa mit Kameras und sowas ankommen und noch Fotos machen und sich angucken wollen, ob die Prozeduren da alle richtig eingehalten werden. Das ist, denke ich, ein super Verständnis davon, wie so eine Wahl funktionieren sollte. Also wie gesagt, wer sich das nochmal als kurzen Bericht durchlesen will, www.ccc.de.
Das heißt ja geheime Wahlen.
Genau, geheime Wahlen. Ja, toll. 6 von 13 DNS-Root-Servern haben jetzt IPv6.
Wurde Zeit.
Ja, wurde echt Zeit. Da geht es vielleicht doch nochmal mit IPv6 los. Es gibt ja nicht mehr viele, die daran glauben. Ja, fühlt sich ja niemand angesprochen, ne, sowas.
Soll ich was dazu sagen? Oder?
Ja, sag mal was dazu.
Ja, sag mal was. Trau dich.
Nee, ich denke noch drüber nach.
Gut, dann sagst du es halt später. Ja, so Zahlen finde ich ja immer schön. Hat Greenpeace darauf hingewiesen, es gibt 50 Millionen Tonnen Elektronikschrott, die so pro Jahr irgendwo hingekippt werden. Finde ich das auch irgendwie beachtlich. Das ist nur, weil ja zurzeit alle Firmen hier irgendwie so ihr Zeug grün anmalen und viel Strom sparen wollen. Vielleicht haben sie da was zum Anfang.
Was jetzt aber auch ganz viel in den News war, ist dieser Plastikschrott im Pazifik, der da eine riesige Insel gebildet hat.
Nicht gelesen. Das ist, glaube ich, eher eine Wolke, die sich immer hin und her treibt.
Riesige, rumtreibende Wolke voll Plastikschrott im Pazifik und auf den Skizzen sah das ziemlich groß aus.
Das ist schon größer als Europa.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ja. Und sieht man aber aus dem Weltall nicht, weil es halt Plastik.
Ja, weil das kurz unter der Wasseroberfläche ist, ja, oder sowas. Genau.
Ja. Ja, aber wer guckt schon aus dem Weltall?
Genau. Ja.
Na, Google.
Achso, genau. Google guckt ja aus dem Weltall. Ja. Ja, gegen Fingerabdrücke in Reisepässen gibt es eine Verfassungsbeschwerde. Mal gucken, was dabei rauskommt. Von irgendeiner Schriftstellerin aus Berlin. Ja, ein anderes Ding, wo ich nochmal drüber reden wollte, wir hatten ja irgendwie 2 Sendungen zurück. Hiermit erwähnt, dass spickmich.de, so eine Seite, da können Lehrer sagen, Schüler können sagen, bei dem Lehrer lerne ich jetzt nicht so viel, dem gebe ich irgendwie eine Zensur. Das Ganze wird redaktionell, sagen wir mal, bearbeitet, also da kann nicht jeder reinschreiben, was er will, das wird also moderiert.
Kein Wiki-Prinzip?
Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, ob man da Kommentare abgeben kann, aber es ja, kann man, glaube ich, nicht alles schreiben, was man will, aber die Bewertungen sind wohl schon klar. Ich meine, was wollen die auch moderieren, was man da klickt. Gibt es ein bisschen Aufregung? Zum Beispiel die bayerischen Datenschützer fanden das jetzt nicht lustig, weil die sagen, der Lehrer muss geschützt werden. Der Datenschützer ist ja jetzt im Zuge dieser 5 Millionen Hehler-Daten kaufen und dann hier Steuerzeugs und so zurückgetreten. Ja.
Ah ja. Ja, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung dazu sein. Ne? Ich meine, einerseits muss der Lehrer geschützt werden, davor unberechtigt bewertet zu werden. Andererseits hat natürlich auch der Schüler das Recht, seine Meinung über einen Lehrer zu äußern und dazu ein geeignetes Medium zu wählen. Und ich denke, dass dem Lehrer direkt seine Kritik zu sagen, vielleicht nicht für jeden Schüler das geeignete Medium sein wird.
Genau, und wenn man da halt so eine Plattform hat, wo man, wo halt die halbwegs transparent ist, also wo jedem ungefähr klar ist, wie das Ganze funktioniert, dass da halt Schüler sagen können, bei dem Lehrer lerne ich jetzt nicht so viel, aus welchem Grund auch immer, geben dem eine Zensur, naja, dann finde ich das eigentlich nicht schlecht. Weil, also die, nicht alle natürlich, aber viele Lehrer, mit denen ich so zu tun hatte früher als Kind, die waren nicht so richtig einsichtig, was Kritik an ihrem Lehrerwesen betraf. Ja, naja, okay.
Ob natürlich jeder Schüler in der Lage ist, seinen Lehrer sinnvoll zu bewerten, steht auf einem anderen Blatt.
Ja, aber ich denke, das mittelt sich dann schon irgendwie wieder raus. Sehr mehrere. Muss man erwähnen, dass in England wieder Daten verloren gegangen sind. Diesmal DNA-Daten. Nee, muss man glaube ich nichts mehr zu sagen. Es passiert eben, wenn man Daten sammelt, dann kommt es auch weg. Oder wird missbraucht. Ja, was haben wir denn noch so?
HD-DVD hat verloren, nun endgültig. Zeichnet sich so ab.
Genau, da gab es ja, ne, also wie das so ist mit Formaten,
wie Kriege.
Und was gab es da früher als?
Blu-ray gegen HD-DVD.
Genau.
Ja, spielst du an auf die Videorekorderzeit mit
Betamax.
Betamax und so. Genau, da gab es ja schon mal so eine Zeit, wo man sich also coole Geräte kaufen konnte, die man dann ja später in die Tonne gehauen hat. Und ja, die Leute, die jetzt sich eine PlayStation gekauft haben, die haben, glaube ich, mehr Glück als die, die eine Xbox haben. Weil Microsoft hat auf HD gesetzt und Sony von Anfang an auf Blu-ray. Und Sony muss es jetzt irgendwie zu doof gewesen sein. Jedenfalls haben sie gesagt, da müssen wir jetzt mal Fakten schaffen. Und da haben sie, hat sich ja dann Warner, glaube ich, also hier die, ne, die so Filme vertreiben, dann für die Blu-ray entschieden. Und wie hinterher rausgekommen ist, wurde ihnen das mit 400 Millionen versüßt. Ein anderer, der sich auch für die Blu-ray entschieden hat, war Toshiba. Und die haben von Sony irgend so ein Halbleiterwerk gerade verkauft bekommen für...
Nee, andersrum. So, das Blu-ray-Format ist doch von Sony. Und das HD-DVD-Format war von Toshiba. Und Toshiba hat doch jetzt Haufen...
Also Blu-ray ist auf jeden Fall ein Industriekonsortium. Das ist nicht nur Sony, da sind auch andere Firmen noch mit drin. Aber ja. Okay, federführend, ja.
Ja, ja, beim richtig. Einen Sony, beim anderen Toshiba. Und Toshiba... macht es natürlich auch Verluste, weil die ganzen Geräte noch in den Geschäften haben, ja.
Ach so, also das kam von Toshiba selber und die sagen jetzt, ja, na gut, ja, klar, also es hat jedenfalls verloren.
Ja.
Na gut, da gibt es eben ein Format jetzt. Ja. Eine andere nette Veranstaltung war vom BSI. So, die machen einmal Safer Internet Day, einmal pro Jahr. Und die sind noch nicht richtig zufrieden mit euch, Jungs. Die sagen, ihr habt es noch nicht richtig verstanden, wie das mit der Sicherheit und so funktioniert im Internet. BSI-Seiten lesen, Antivirenscanner installieren und irgendwie, keine Ahnung, was man alles machen muss, um BSI-konform zu sein.
BSI ist Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, oder?
Genau.
Ah, ja.
Oder Bundesamt.
Bundesamt.
Ja. Ja. Und da steht ein Chili, hätte ich beinahe gesagt, Schäuble ist das
ja
jetzt.
Ja.
Ja.
Also dem Profi-Experten im Thema Internetsicherheit.
Ja, die sind dann immer so ein bisschen, stehen so zwischen zwei Türen, würde man sagen. Einmal wollen sie ja den Leuten Datenschutz und Computersicherheit beibringen. Andererseits darf man
das wahrscheinlich... Dopen Sie das Internet aus.
Andererseits genau. Darf man das natürlich auch nicht zu viel haben.
Ja, sonst kann der Trojaner, der Bundestrojaner ja nicht mehr rein.
Ja. Ist auch eine lustige Parallele, ne? Also wenn BND war das ja jetzt von irgendwelchen kriminellen Daten abkauft, ganz so ähnlich funktioniert es auch beim Bundestrojaner. Da werden sich auch Zero-Days gekauft auf einem Schwarzmarkt. Dort die Preise in die Höhe getrieben und...
Echt?
Ja. Also ich glaube nicht, dass die beim BND wirklich selber Zero-Days finden. Übrigens, wer da Lust hat mitzumachen, ein Aufruf. Ich glaube, die suchen gerade fähige Programmierer.
Ja, und die suchen vor allem auch Psychologen, um die fähigen Programmierer am Ende psychologisch betreuen zu können.
Genau. Ja, sowas suchen sie auch.
Ja, welches Gewissen macht das schon mit?
Wollen wir noch eine Musik machen, oder?
Ja, spielen wir einfach mal noch eine Musik.
It's a job, it pays a lot. Is it disservicing someone? And is it good to get these men worked out so sad?
Geht's? Ja, wir sind schon wieder drauf. Ja, toll. Ja, wir sind immer noch bei den News. Eine Sache, die ich auch erwähnenswert finde. Microsoft, die haben in Cambridge so ein Entwicklungslabor, blabla. Und da sind die auf die Idee gekommen, dass Würmer eigentlich eine total tolle Sache sind. So kann man auch demnächst die Security-Fixes verbreiten. Sowas gab es ja in der Art schon mal beim Sasser, da gab es ja noch so einen Wurm, der...
Das ist kein neuer Hut.
Ja. Naja, aber die wollen das irgendwie, also die haben das wirklich so als Idee gehabt, das professionell zu betreiben, also weil...
Zu patentieren.
Wahrscheinlich gibt es aber halt ein Patent drauf. Ist eigentlich auch eine schöne Sache, da könnt ihr dann die ganzen Wurmschreiber alle verklagen, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Und... Ja, einer, der es auch nicht lustig fand, weil er der Meinung ist, es gibt keine guten und bösen Würmer, ist Bruce Schneier. Und der blockt ja auch wie so ein Kaputter. Einen Beitrag fand ich aber wirklich mal so nach dem Motto, das musste mal gesagt werden. Und zwar schreibt er da über sein WLAN zu Hause.
Oh ja, das ist sehr interessant.
Dass er halt offen hat und er sieht es eben so, dass er, ne, so wie er seinen Leuten, also seinen Gästen zu Hause eine Tasse Tee oder einen Kaffee oder sowas anbietet oder eine Mate, genauso bietet er ihnen eben auch Internet an und das nicht irgendwie erst mit lange rumfrickeln und so.
Ja, aber es geht ja nicht nur um persönliche Gäste, sondern halt, ja, wenn jemand mal in der Gegend ist und Internet braucht, warum nicht?
Warum nicht? Ich meine, er ist ja da und ja, wenn er halt irgendeinen Spinner hat, der es missbrauchen muss, dann, na gut, das Risiko geht er halt ein. Ist eine nette Geste.
Ja, wie so ein Wasserhahn außen an der Hauswand. Ja. Eine Steckdose. Und eine Bank. Und ein Dach.
So ganz ohne rechtliche Probleme.
Und eine Kaffeemaschine? Ja, ist doch doof, wenn das rechtliche Probleme aufwirft.
Ja, natürlich.
Also ich meine, muss man auch mal sehen, das ist Bruce Schneier. Über den gibt es die Bruce Schneier Facts. Das ist die Security-Ikone.
Ja, ja, ich weiß. Es gibt keine Primzahlen, nur Zahlen, die Bruce Schneier noch nicht zu faktorisieren versucht hat.
Ja, ja.
Aber da sind wir mit Recht natürlich gleich wieder zurück zu meinem Thema, CLT. Auch Recht ist bei uns ein ganz großes Thema bei den Vorträgen. So die Auswirkungen der Ackerparagraphen auf die deutsche Rechtslandschaft werden natürlich bei uns auch beleuchtet, wer dafür Interesse hat.
Interessant, wird es da Mitschnitte geben?
Wird auf jeden Fall Mitschnitte geben, Live-Mitschnitte direkt auf unserer Webseite www.linux-tage.de und voraussichtlich 2 bis 3 Wochen nach der Veranstaltung wird es die MP3 und OGG-Files zum Download angeboten geben.
Sogar vom Thema am Morgen wird es einen Mitschnitt geben. Wir haben 1A Videoengel engagiert, mit großer Erfahrung vom Kongress.
Cool.
Also so zum Beispiel den Videoengel, der dieses Camp-Video aufgezeichnet hat, weil gerade ihm niemand gesagt hatte, das jetzt noch nicht.
Ja, tja. Aber da bekommen wir dann diese Probleme mit diesen Containern und Formaten und Bitraten. Haben wir uns da schon für irgendwas entschieden? Und was wir das dann releasen?
RAW MPEG 2. Stell dir eine 8 GB Datei online. Die kann man dann sicher on the fly codieren.
Kann man sich aussuchen.
Wenn man nicht so viel Bandbreite hat.
Genau. Ja, kann man das nicht in Einzelbildern aufteilen? Und die zum
Bitmaps.
Ja,
einzelne Frames in PNG-Dateien.
Ja, oder BMP.
Ja.
Aber nicht komprimiert, da ist, glaube ich,
schon anderthalb Terra oder so.
Genau.
Ja.
Apropos Hackerparagraph, Hack des Monats gibt es 2 Nominierungen. Ich hätte sogar noch eine 3.
Was ist das überhaupt, Hack des Monats?
Naja, du hast lange nicht mehr Penta-Radio gehört.
Ach so, ja. Ja, ja.
Ja, wir haben mal angefangen, so irgendwie Sachen, die irgendwie besonders witzig waren.
Muss ja gewürdigt werden.
Besonders cool, so zu würdigen. Diesen Monat haben wir sogar 3.
Ah, ja.
Den unteren kenne ich gar nicht, aber
ist bestimmt cool.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ach doch, nee, doch.
Doch, cool im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich weiß, welcher es ist. Cool im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich meine, manche wussten es schon ewig. Andere nicht. Die dachten, RAM, das ist so ein Ding, das macht man Strom weg, dann ist weg. Dem ist aber nicht so. Diese Schaltkreise sind eben so stark integriert heutzutage, dass wenn man da Strom wegnimmt, dass sie ihren Zustand eben doch noch eine ganze Weile behalten. Und das bedeutet, dass halt Sachen, die im Speicher stehen, noch behalten werden. Zum Beispiel Crypto-Keys. Also wer denkt, ich habe meinen Rechner jetzt ganz sicher. Ich habe da ein verschlüsseltes Dateisystem drauf und mache alles mit PGP und tatütata. Der könnte sich unter Umständen wundern, wenn da jemand ankommt und den Rechner einfach ausknipst, das heißt Strom weg, und dann genau irgendwie per NFS oder sonst was anderes da bootet und einen Speicherdump macht. Das Ganze funktioniert umso besser, umso kälter der RAM natürlich ist. Und mit ganz normalem Spray schafft man schon bis ein paar Minuten. Und mit flüssigem Stickstoff, glaube ich, noch viel, viel länger. Ich habe mal gehört, dass...
Ja, sie hatten da schöne Bilder, indem sie den ein Bild gezeigt haben, das im RAM lag, und über die Zeit den Zerfall der Bits gezeigt haben. Und über 10 Minuten wurde es halt schön gleichmäßig weiß und schwarz, nur bei Normaltemperatur. Und als sie das gekühlt haben, hat es 10 Minuten praktisch ohne Verlust durchgehalten. In diesem Video gibt's auf YouTube.
Ja, also das, was ich halt daran noch überraschend fand, ist, dass man die Chips einfach ausbauen kann und anderen Rechner reintun und dann trotzdem noch auslesen. Das fand ich also überraschender als einen Rechner einfach neu booten. Dann ist ja eigentlich klar, dann wird ja der RAM weiter quasi beheizt oder refreshed vom Mainboard. Das ist ja eben nicht der Fall, wenn man den anderen Rechner einbaut.
Ja, bloß ich meine, wenn du Strom wegnimmst, dann wird der auch nicht mehr refreshed.
Ja, genau. Wenn du neu bootest, dann bootest du ja gleich das neue Betriebssystem.
Also ja, aber du kannst zum Beispiel bei Linux beim Booten sagen, nimm nur 32 MB Speicher. Mem ist gleich.
Das meine ich jetzt gar nicht, sondern was wenig überraschend ist, dass du, wenn du den Rechner einfach neu bootest, du dann den alten RAM noch auslesen kannst. Aber was ich neu daran fand, ist, dass du den RAM ausbauen kannst, einen anderen Rechner einbauen und dann eben immer noch auslesen kannst. Und das ist halt was Ungewöhnliches, finde ich.
Ja. Ja, gut.
Und da haben sich die Apple-Fanboys auch gleich wieder gesagt, das neue MacBook Air wird ja total hacksicher sein. Und da sind die RAM-Chips auf dem Mainboard festgelötet.
Ja. Hat eigentlich bei dem Ding schon mal jemand die Verbindungssteifigkeit sich angeguckt? Ich meine, so flach wie das ist, wenn sich da jemand draufsetzt. Naja. Lösungen sind ja niemandem so richtig eingefallen bisher
dagegen. Ich habe gelesen, eine Idee ist, die Keys dann im CPU-Cache zu halten. Der ist ja auch mittlerweile groß genug. Wird natürlich ähnlich.
Ja,
ähnlich.
Aber das ist ein Cache. Ich meine, den kannst du ja nicht explizit beschreiben.
Wieso nicht?
Ja, weil du den nicht adressieren kannst.
Na gut, ich kenne mich mit CPUs ja nicht so aus, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es da Prozessorbefehle gibt für Cache-Flush und dann...
Ja, also spezielle Bereiche im Cache gibt es ja sowieso, zum Beispiel Translation Logo Side Buffer.
Mit den richtigen Operationen kommt man da bestimmt dran. Also,
das ist schon richtig, ne? Also, das Einzige, was einem wirklich da als Lösung einfällt, ist, die Krypto halt im Prozessor zu machen und die Keys auch im Prozessor zu halten.
Ja, oder die Keys zu löschen, sobald man den Rechner verlässt. Also wenn man sich halt abmeldet, muss der Key einfach weg sein. Das ging ja auch.
Ja, aber du weißt ja nicht immer, ob du jetzt gerade noch dazu kommst.
Ja gut, wenn dir jetzt jemand von hinten eins über den Schädel zieht, dann...
Ja, oder von vorne. Ich würde dich jetzt totschießen, ja, dann fällst nach hinten um und...
Dann habe ich ja meinen Rechner sowieso nicht gesperrt. Also
aber da könntest du vielleicht gerade noch so drankommen.
Aber wenn ich den Knopf drücke, das ist der gleiche Knopf. Also, weißt du, was ich meine? Also wenn du den Rechner sperrst, könnte der gleiche Prozess, der den Rechner sperrt, ja auch sagen, liebes Linux, vergiss jetzt bitte die Krypto-Keys, die gebe ich das nächste Mal wieder ein, wenn ich mich anmelde.
Aber dann müsstest du eigentlich das Filesystem anmounten. Und
das nee, ist schon... also wenn man, okay, ja, ich wenn man das auf der richtigen Ebene macht, dann nicht.
Wollt ihr vielleicht der Trusted Computing Group beitreten?
Ja, mit TPM kann man das
da gab es auch...
das ist, glaube ich, nicht schnell genug. Ne?
Nee, gab es da Leute die dazu gesagt haben, das bringt auch nicht so viel. Also man hätte da könnte das genauso gut überlisten.
Ja, aber du hältst doch die Schlüssel in dem TPM-Chip. Das ist ja gerade der Witz, die kriegst du ja nicht raus.
Das macht für dich das Krypto, das TPM? Das macht AES und den ganzen Unsinn?
Ja, das ist eben... aber ich glaube, das kann auch Krypto machen.
Ja, es bietet es nur nicht nach außen an. Das macht es nur intern und du kannst das nicht als AES benutzen.
Also wenn das muss ja so sein, also sonst muss das Linux ja trotzdem die Schlüssel haben, wenn das selber das AES macht. Wenn der Prozessor, dein eigener Prozessor das AES macht, muss es im RAM sein. Ja. Hast du eben auch nichts gewonnen. Okay. Als Schlüssel-Safe nützt es dir an der Stelle halt nichts. Dann hast du halt ein anders verschlüsseltes Schlüssel drin.
Ja, na, da muss ich mal nachlesen.
Machst du kurze Keys und speicherst die in einem Register ab. Immerhin 64 Bit.
Genau, du kannst ja mehrere Register nehmen.
Super Thema für Pentaradio im April.
Ja. Wollen wir auch mal mit dem Hauptthema anfangen irgendwann? Oder haben wir noch
News? Nee, wir haben ja noch die anderen Hexes-Monats, oder?
Achso, ja,
die sind
klar.
Auch lustig. Der eine, der noch vorgeschlagen wurde, Bluetooth-enabled Burka. War das nicht sogar eine Dresdner Firma?
Ich habe keine Ahnung.
Warte, ich muss mal draufklicken.
Ja, man muss vielleicht erstmal erklären, was eine Burka ist. Das ist so ein Umhang für muslimische Frauen.
Ja, jetzt nicht für alle, aber so, wenn man mal an diesen Taliban-Staat denkt, wo die Frauen im Kofferraum mitfahren mussten, also so auf dem Niveau, die hatten sie auch komplett verhüllt dann.
Ganzkörperkopftücher also quasi.
Genau. Ja, und da haben sie jetzt, ich habe gerade den Link hier, Universität der Künste Berlin geht das oben los. Ja, und die haben halt so eine Burka mit einer Kamera ausgestattet, die dann an die Handys ringsrum Bilder schickt.
Aha. Ja, kann man dann sehen, was da drunter ist, oder?
Genau.
Ah.
Das ist
toll. Ja, oder davor. Ja. Lustig. Eins fand ich noch gut. Da hat jemand seinen Beschleunigungssensor im ThinkPad plus der WLAN-Feldstärke dazu benutzt, um Karten zu zeichnen von Wi-Fi-Verteilung von Netzen. Und zwar misst er die Schritte mit diesem Beschleunigungssensor und weiß dann ungefähr jetzt, wo man hingelaufen ist. Und zum Schluss kommt wirklich eine lustige Karte raus mit so Hotspots. Also fand ich auch lustig.
Cool.
Nur für die Leute, die sich immer dafür interessieren, aus der Festplatte parken, was man mit dem Ding noch so machen kann.
Ja, ganz alt ist zum Beispiel das SmackBook. Also Apple-Hardware hat ja auch sowas drin. Hm. Und da klopft man einfach gegen den Rahmen und es wechselt zum Beispiel die Desktops.
Das gibt's auch für Linux.
Mhm. Habe ich sogar selber schon geschrieben.
Wow.
In Ruby?
Nee, ich glaube in C. Oh.
Ja. Thema, was ist denn das? Ach, oh, VPN. Wollen wir uns vielleicht noch ein Liedchen anhören?
Ja, auf jeden Fall.
As the sun.
willkommen zu Panda Radio. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und fangen sogar schon mit dem Thema an. VPN.
Genau. Und ihr könnt teilnehmen über unseren Silk-Channel. Wer das geht, steht auf unserer Homepage www.c3d2.de und natürlich auch im Radio, live im Radio per Telefon unter 0351 3205 4711.
Also 3205 4711.
Ah ja.
Oder kann man es mal anders zusammenfassen?
Ja, also 23 umgedreht ist 32 und 05 natürlich.
32 Millionen.
Ja, 05.
54.711.
Ja, für die Leute, die so weit zählen können.
Wer ein Binärtelefon hat, der kann das dann. Ein Unair-Telefon, der tippt dann halt 32 Millionen mal die 1.
Ja, vielleicht fangen wir doch noch mit dem Thema an. Panda Radio hat Zuwachs bekommen. Es gibt jetzt Magazin, einmal in der Woche. Macht Alex. Könnt ihr über die üblichen, über den üblichen Podcast auch mitbeziehen?
Mhm.
Wir haben es auch schon, glaube ich, bei 2 Sendungen bisher geschafft, ne?
Ja. Ist ganz interessant.
Ja, ist so ein bisschen halt, kommt jede Woche, ist aktueller, ein bisschen mehr auf Dresden zugeschnitten. Ja, aber VPN, wie fängt man da an?
Was ist das überhaupt? Was heißt überhaupt VPN?
Virtual Private Network. Geht darum, dass man...
Das klingt nach Buzzword.
Ja.
Ja.
Virtuell, privat und Netzwerk.
Ist auch ein sehr unscharfer Begriff. Geht darum, dass man... sein eigenes Netzwerk hat.
Ah ja, habe ich auch so.
Schon ja, genau. Prinzipiell hat man das auch so, indem man schon...
Nur dann hast du es reell, nicht virtuell.
Ah ja.
Na, vielleicht fangen wir...
Ja, aber ich würde schon so weit gehen, dass eine TCP-Verbindung eigentlich eine eigene private Netzwerkverbindung ist. Oder teilst du die mit jemandem?
Hä?
Also sind VPNs TCP-Verbindungen?
Nein.
Aber da geht's los.
Genau.
Man kann natürlich in der TCP-Verbindung VPN haben.
Also ich würde das so erklären, also für jemanden, der dem das gar nichts sagt, als würde man halt zwei Rechner mit einem Kabel verbinden, die gar keine physische Verbindung haben. Also das Kabel ist das, was virtuell ist. Kann man sich so vorstellen. Also wenn ich jetzt zu Astro nach Hause ein VPN mache, dann ziehe ich quasi über das Internet ein Kabel. Und ein Kabel insofern, dass man niemand reingucken kann, was da für Daten drüber gehen. Und unsere beiden Rechner sehen sich dann halt, als wären sie zusammen in einem Netzwerk.
Das Tunnelkonzept?
Ja. Genau.
Ja.
Ich würde das aber trotzdem zwei teilen. Nämlich.
Ich würde es also genauso erklären, aber noch anders.
Ja, mach mal.
Also,
ja, erklär erst mal.
Wir kriegen ja immer mal so Presseanfragen. Das ist jetzt nicht ganz so häufig, aber es passiert immer mal und dann muss es immer von jetzt auf jetzt passieren. Und im letzten Jahr hatten wir so eine nette Dame, die wollte gern, also sie hat irgendwas geschrieben über Cafés, in denen man im Internet surfen kann, wo also der Wirt seinen Access Point aufmacht, was gastfreundlich ist. Und da kann man sich dann da hinsetzen, einen Kaffee trinken und dabei irgendwas im Netz machen. Und ja, die wollte dann, dass wir da irgendwie hier Demo-Hacks machen und so ein Quatsch alles. Also, ne, das war natürlich komplett aus der Welt.
Guck mal, das Netz ist offen.
Genau. Also sowas sollten wir da rausfinden. Und worauf wir dann aber hingewiesen haben, ist an der Stelle, dass man natürlich solche Netze nicht für all das benutzt, zumindest nicht ohne weitere Schutzmechanismen hochzuziehen, was man so, also Online-Banking zum Beispiel muss man jetzt nicht unbedingt aus so einem Netz machen, weil man dort einen super Angriffspunkt hat, Pins oder so ein Zeug wegzufischen, wenn die Leute nicht auf Zertifikate achten und so, ist klar. Weil im Prinzip ist es ja auch ein virtuelles privates Netz über so eine SSL-Verbindung bis hin zur Bank. Ich verzettel mich. Also, der Wettenjournalistin erzählt habe, war, dass wenn man sich in so einem Netz irgendwie mit dem Internet verbindet, dann macht man erstmal ein VPN nach Hause auf. Ne? Also, dass man zu seinem Heimnetz kommt und die wusste natürlich erstmal nicht, was ich damit meine. Ja, und jetzt versuche ich halt die Idee von so einem VPN zu erklären. Man macht halt eine Netzwerkverbindung auf zu einem Netz, dem man so halbwegs vertraut oder wo, ne, wo man sich halt mit Rechnern verbinden will, auch die jetzt so nicht im Internet verfügbar sind.
Und man legt ein Kabel übers Internet.
Hat praktisch, genau, so ein Kabel übers Internet gezogen. Also das ist genau dasselbe, ob man jetzt zu Hause sitzt, sich an seinem Switch zu Hause ansteckt oder in seinem WLAN zu Hause ist, ist genauso, wenn man jetzt von diesem Café dort kommt.
Vom Vertrauen, den man dem Netzwerk gegenüber hat. Meinst du jetzt?
Nee, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Mir ging es jetzt einfach...
ist ja nicht genauso, man sitzt ja immer noch in dem Café, oder?
Ja, du sitzt immer noch in dem Café, aber hast jetzt eine Netzwerkverbindung in ein Netz, wo du halt den Geräten da drin eher vertraust. Also ein Beispiel DNS. Du bist ja schon eher sicher, dass bei dir zu Hause das DNS jetzt dein ISP befragt und du wirklich die IP-Adresse zurückbekommst von dem Rechner, wo du dann hin willst.
Das ist doch das, was ich gesagt habe.
Genau.
Du hast das Vertrauen. Ach so. Du vertraust dem Netz so, wie wenn du zu Hause wärst.
Genau, ja. 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 Und ich ist ja, als wäre ich zu Hause.
Genau, und das Netz zu Hause hat nämlich die Telekommunikationsüberwachungsverordnung.
Genau, also da muss dann der Schäuble nicht mehr im Internetcafé noch mitsniffen, sondern der braucht nur zu Hause beim ISP zu lauschen. Ja. Ja. Das bringt halt Riesenvorteile.
Ja, genau, aber das bringt uns auch auf den Hinweis, dass diese ganze VPN und sichere Verbindungsgeschichte zweigeteilt ist in die Tunnel und in die Sicherheit, die Schichten weiter oben.
Nämlich. Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, erst eine etwas neuere Entwicklung, dass man sowas wie SSL auch mit VPN bezeichnet. Das würde ich eigentlich überhaupt gar nicht...
Ja, klar, VPN ist ja ein Buzzword.
Ja. Weil diese tollen Firmen sich gedacht haben, wir machen SSL-VPNs, das sind irgendwie so komische Proxys, die man über SSL erreichen kann, die in der Firma stehen und dann kann man da halt seine Internetadresse eingeben und dann wird das halt über diesen Proxy weitergeleitet, aber das würde ich nicht als VPN bezeichnen.
Warum? Welche Kriterien erfüllt das nicht?
Das ist kein Netzwerk. Also auf IP-Ebene kein Netzwerk.
Aber das sowas muss man alles über die SSL-Verbindung.
Bitte?
Du kannst aber alles über die SSL-Verbindung.
Nee, du benutzt einen Proxy. Das ist ja wohl was anderes.
Ja klar, das entfernt halt ein paar Schichten, aber also die Schichten sind halt nicht so flexibel, aber...
Hä, also wenn du einen Proxy ohne SSL verbinden würdest, wäre das immer noch ein VPN?
Unsicheres VPN halt.
Wie ich schon anfangs versucht habe zu erklären, ist sogar, also jegliche Verbindung ist schon eine private Netzwerkverbindung und virtuell natürlich auch.
Dann löst du jetzt aber den Begriff VPN auf.
Ja.
Also dann kannst du ja sagen, wir stecken ja alle am gleichen Switch und da man das ganze Netzwerk ja nicht anfassen kann, dann ist das auch nur virtuell. Mhm. Also ein virtuelles, privates Netz.
Und wenn ich irgendwohin eine Verbindung aufmache, die niemand anderem gehört, dann...
Das ist eine Verbindung.
Es ist privat.
Ja. Man kann also super drüber philosophieren, oder?
Ja.
Genau, und ich könnte mich jetzt aber irgendwohin verbinden, der mich, also an irgendeinen Host oder Dienst, der mich dann weiter multiplext, und dann ist es ein Netzwerk.
Ja? Das hast du aber gerade anders erklärt. Wenn ich mich zu einem Proxy verbinde und der verbindet mich dann weiter, dann ist es also ein VPN, und wenn ich das gleiche nochmal mache, dann ist es ein Netzwerk. Oder...
Ja, Netzwerkbegriff. Schwierig.
Eigentlich gar nicht.
Okay, dann erklär mal deinen Netzwerkbegriff. Es muss IP drüber laufen?
Es ist das Einfachste, das
zu definieren. Du musst zumindest eine Adressierung da sein.
Also, warum nicht sagen IP? IP ist überall. Also, Netzwerke ohne IP spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Da nehmen wir IPv6 dazu. Aber das reicht doch eigentlich.
Wie ist es denn zum Beispiel mit dem IPsec-Ansatz? Da hat man Tunnel und Transport-Mode. Bei Tunnel hat man Adressen drin.
No?
Und bei Transport?
Transport würde ich auf die gleiche Ebene wie SSL stellen.
Das ist dann kein VPN mehr?
Nee, natürlich nicht.
Okay, akzeptabel.
Also ist doch.
Ist halt deine Sichtweise.
Es funktioniert auf der gleichen Ebene wie SSL, sonst müsstest du eben SSL auch als VPN bezeichnen, aber.
Also für mich ist alles, was IPsec ist, VPN. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine Sicherungsschicht.
Alles, was SSL ist, ist auch VPN, oder wie? Du hast da gerade
schon. Würde ich nicht so.
Alles, was TCP ist, ist ja für dich schon VPN. Also von. Ja.
Dann ist alles.
Ja, alles ist VPN.
Wie ist denn das jetzt, wenn dann das OpenVPN im UDP-Modus läuft?
Ja, das ist ganz schwierig.
Ja, das hat auch die IP-Adressen drin. Also ja. Wollen wir nochmal auf das Tunnel-Konzept eingehen?
Ja, oder hast du das schon? Tunnel haben wir eigentlich schon erklärt. Tunnel ist halt einfach so ein virtuelles Netzwerkkabel.
Genau, und hat Adressen drin. Drin und draußen. Das finde ich immer tricky rüberzubringen. Dass ein Tunnel Adressen drin und draußen hat.
Kann man schön mit einem Bild machen.
Spielt das eine Rolle?
Mal eins auf.
Ja, mal ein akustisches Bild.
Also ich meine, spielt das eine Rolle, ob da Adressen
drin sind? Ja, natürlich.
Warum?
Na, wenn du keine Adressierung drin hast, hast du nur TCP-Verbindung. Und ohne Adressierung.
Ja, draußen geht's nicht. Brauchst du die Adressierung draußen?
Wo sollst du sonst hingehen?
Du kannst doch zum Beispiel, du befindest dich in einem Ad-Hoc-Netzwerk und beide broadcasten los. Du kannst darüber kannst du auch ein VPN machen.
Aber ein Broadcast ist auch eine IP-Adresse. Eine Broadcast-Adresse halt.
Ja, aber die brauchst du nicht, wenn sowieso alles Broadcast ist.
Wenn das Ganze nicht
ein Broadcast ist. Also
mich hat er jetzt verloren gerade.
Gut, wo sammeln wir dich wieder auf?
Weiß ich nicht.
Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, du hast zwei Funkstationen und die machen bloß Modemgeräusche. Dann brauchst du, die brauchen sich gegenseitig auch nicht zu adressieren, sondern die brauchen bloß ein VPN auszuhandeln.
Ah, und das ist dann schon VPN, bloß weil da Adressierung ist. Weil es ja die innere Adressierung ist. Und das Ganze in Pakete eingepackt wird.
Wenn du dann darüber IP machst, dann würde ich das als VPN bezeichnen.
Okay, dann haben wir überall VPNs, weil überall ist IP und zumindest ein WLANs.
Da hast du eine Adressierung. Oder was willst du mir jetzt damit
sagen? Aber wenn ich jetzt alles auf Broadcast ändere und mich nur noch IP interessiert, also jetzt abstrakt gesprochen natürlich.
Ja, moving on. Wozu sind VPNs gut? Also, die hatten wir auch schon gesagt.
Ja, können wir ja nochmal sagen. Also, man lässt Rechner miteinander reden, die auch sehr weit entfernt sein können, als wären die in einem lokalen LAN.
Ja.
Das heißt, dazwischen kann niemand den Traffic schon mitlesen, aber er kapiert nicht, weil er verschlüsselt ist. Man authentifiziert seinen Client oder diese verschiedenen Netzwerke, die so virtuell miteinander verknüpft werden. Und damit hat man halt Vertraulichkeit erreicht.
Also das Privat steht für Vertraulichkeit, wie Authentifizierung und Verschlüsselung?
Ja, es steht für Vertraulichkeit und steht vor allen Dingen auch dafür, dass von außen halt niemand in dieses virtuelle Netz reinkommt.
Ein Drehtunnel wäre jetzt zum Beispiel kein VPN, weil es nicht verschlüsselt ist. Es sei denn, ich mache das über IPsec.
Ein schwieriges Thema.
Das ist,
Was ist, wenn man das Zertifikat einfach wegklickt?
Ist es immer noch verschlüsselt?
Ja, aber man hat kein Vertrauen mehr.
Ja, dann.
Was ist, wenn jemand Man in the Middle macht?
Dann ist eben nicht mehr VPN, sondern nur noch VN.
PN. Nee, VN. Ja.
VN.
Gemein N.
Ja.
Ja.
Mein Netzwerk.
Ah. Man sieht, wir haben uns gut vorbereitet hier auf dieses Thema.
Genau, nee, so soll es ja auch sein.
Ja, will auch immer anrufen und seinen Senf dazugeben.
Ja, vielleicht habt ihr eine Meinung.
Nummer ist VPN ist 320-54711.
In Dresden.
Ja, in Dresden natürlich, ja.
Ja, und wer das nicht so schnell mitschreiben kann, colorradio.net.
Org.
Org? Net geht auch.
Ach so, ja. Vielleicht auch.
Vielleicht auch. Wie Org vielleicht.
DE aber nicht, das ist falsch.
DE ist ganz falsch. Ja.
Mit einem R.
Schnifty hat uns gerade den Tipp gegeben, wir sollen nochmal die Definition von VPN in Wikipedia nachschauen. Und da steht, VPN ist ein reines Softwareprodukt, daher virtuell, und dient der Vernetzung von entfernten Geräten durch ein fremdes Netzwerk hindurch.
Ja, was ist, wenn ich jetzt so einen VPN-Router habe?
Dann ist der wohl nicht mehr nur virtuell und ist dann schon PN.
Nee, dann macht er die Software in einem Router.
Ja, aber du brauchst den Router dafür und ist es nicht mehr virtuell.
Einen Router brauche ich sowieso, ob ich VPN habe oder nicht. Aber wir können ja die Wikipedia-Definition geeignet anpassen, sodass er dann unsere Definition übereinstimmt.
Genau, wir können ja Wikipedia einfach ändern. Vielleicht habt ihr auch Lust.
Schön Fotoshooting im Studio.
Genau, da stand irgendwas mit Livestream.
Auf coloradio.org. Das wollte ich sagen, dass ich recht habe.
Ja, ich tippe jetzt hier coloradio.net und wenn das... Ja, coloradio.net geht ganz genauso.
Gleich nicht mehr.
So ist es bei uns, wir haben alle recht.
Und wir verwirren unsere Hörer.
Ja. Also habt ihr jetzt begriffen, was ein VPN ist?
Dann ruft bitte an.
Ja, erklärt uns einfach mal. Das Thema ist heute, ihr erklärt uns, was ein VPN ist.
Ja, wollen wir vielleicht auf OpenVPN und SSH eingehen, weil wir da größtenteils schon viel darüber reden können.
Ja, hast du noch eine kurze Musik? Oder quatschen wir einfach bis zum Ende durch?
3 Minuten ist die nächste.
Gut, dann machen wir 3 Minuten Musik und dann da können wir auch mal kurz überlegen, was wir jetzt erzählen.
Ja, bis gleich.
Our lives twist like woven threads on an endless loom of time. We will make our quilt that is both lovely and warm. So when you're shivering dejection, I'm unwilling to let failures rise from my pride. We'll stare out on the horizon, that moment where we ocean and sky seem colorless, and times that you forget me, I will find our ways how. I will find our songs were gonna save me, but the characters could not stand for me. The daughter of a map maker and a sea-worn fisherman tasted the song of the harbor where they wept. This book laid on its binding, my pages toss in the wind, and dreams race across my ceiling like fevers through my head as I lay down on my bed. Thank you.
willkommen zurück zu Penta Radio. Wir haben heute hier eine philosophische Diskussion über, was ist ein VPN? Wir suchen noch jemanden, der uns das mal erklären kann.
Ja, einfach anrufen. 3205-4711. Wer anruft, der kriegt einen Keks.
Eine morgen
auf dem Themenabend.
Oder ein Cookie im Browser.
Genau genommen, wer hier anruft, ist ja in einem virtuellen Private Network hier im Studio direkt.
Win a free TCP Packet.
Genau.
Dann können wir mehr Preise uns ausdenken. Nächstes Mal, ich kann ja ein T-Shirt sponsern.
Der Themenabend ist morgen, ne?
Ein T-Shirt, wo drauf steht, ich habe beim Penta Radio angerufen. Genau. Und alles, was ich bekommen habe, war dieses T-Shirt.
Ja, das ist ein schöner Preis, sollten wir machen.
Ja, für die, die später zugeschaltet haben, www.c3d2.de, da kann man alles über den Themenabend morgen lesen.
Ja, und für die Leute, die jetzt immer noch denken, morgen wäre Freitag, nee, morgen ist Mittwoch.
Ja.
Ja, aber VPN, wir wollten ja jetzt noch ein bisschen mal darüber reden, was da so für Software gibt.
Mhm.
Ich glaube, am schmerzfreisten ist OpenVPN. Weil da gibt's, das kann man überall installieren, also gibt es für so gut wie alle Betriebssysteme.
Also noch viel schmerzfreier finde ich eigentlich SSH, Secure Shell.
Stimmt.
Weil das kommt mit nahezu jedem vernünftigen Betriebssystem mit.
Und selbst bei den unvernünftigen gibt es auch einen Port.
Kennen ganz viele Leute. Und was aber einige Leute nicht kennen, ist, dass man darüber Ports weiterleiten kann. Also ganz normale TCP-Ports.
Hm?
Du man guckst mich verzweifelnd an.
Richtige VPNs darüber machen, ja.
Ja,
stimmt.
Tun, die was dranhängt.
Genau, da muss man aber root sein auf beiden Seiten.
Und macht kaum jemand, weil TCP ist da ganz schlecht.
TCP über TCP will man eigentlich nicht stacken.
Genau, weil das sehr schön zusammenfallen kann. Nee, aber deswegen gucke ich so. Eine schöne Option ist auch, dass man so ein SOX-Proxy aufmachen kann.
Ja.
Also SOX ist auch, ja, es ist ein VPN. Also es ist so ein Protokoll, so ein
Proxy, wo man... ist ja auch VPN, ne? Gehört.
Ja. Da können wir ja gleich mal fieses Wissen preisgeben. Es gibt nämlich so Studentennetze, wo man Traffic-Beschränkungen hat. Und man hat aber öfters keine Traffic-Beschränkungen zu Login-Servern.
Ja. Also in der Uni, wer im Wohnheim wohnt, einfach auf einen Informatik-Server, URZ-Server, ZIH ist es ja jetzt
eigentlich. SSH-D.
Ja, genau.
SOX-Server auf.
Und dann die ganzen Sachen darüber schaufeln.
Es gibt natürlich auch andere Unis, bei denen das ähnlich läuft, bei denen aber zumindest nach solchen SOX-Proxy-Prozessen auf den Login-Servern gesucht wird.
Nach SSHD?
Nach SSHD?
Nein, du hast schon recht, das kann man in der SSHD-Config ausmachen.
Ja.
Ehrlich mal, muss ja nicht unbedingt SSHD
aber
benutzen.
Aber Durchschnitts-Uni hat halt so um die... Wie viel Login-Server?
Ein Dutzend.
Hm. Muss auf jeden aus sein.
Ja, üblicherweise sind alle Server mit ein und derselben Config über CFEngine oder so konfiguriert. Also mache ich das einmal und dann haben
wir... Ach ja, du kommst ja aus einer anderen Stadt, da ist alles gut gewartet.
Habe ich auch gehört.
Ja, hat es schon mal jemand gesehen, dass alle Rechner gleich konfiguriert sind?
Ja, in einer anderen Stadt. UAZ
ich habe
Chemnitz.
Hab das auch gesehen, dass allen Rechnern die gleiche Kernel Root Exploit ging.
Genau. Da gehen die alle überall gleich, das schon.
Ja.
Ja, also SSH-D sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man es noch nicht kennt. SOX-Proxys. Dann kann man auch direkt über ein Tunnel-Device, also einen richtigen Tunnel machen. Muss man halt dummerweise.
Das ist dann das besagte virtuelle Kabel.
Genau, muss man aber root sein auf der anderen Seite.
Tab.
Hat den blöden Nachteil, dass man dann TCP over TCP macht. Das kann dazu führen, dass die Verbindungen komplett zusammenbrechen und sich dann erst wieder aufbauen.
Ja, dafür gibt es halt Alternativen, wie zum Beispiel OpenVPN. Was auch so ein Tun- oder Tab-Interface aufmacht, also auch so ein virtuelles Kabel. Und das kann das Ganze auch noch über UDP.
Wie man das denn eigentlich richtigerweise macht. Ja.
Mhm. Wo das wirklich einzelne Pakete sind, nicht ein Datenstrom. Kann das aber auch über TCP. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man sich so eine normale, flexible Internetverbindung dahin legen will, wo man nur Zugriff über einen HTTP-Proxy hat.
ja, der Connect zulässt. Und,
genau, und dann legt man sich einfach OpenVPN mit TCP auf den HTTPS-Port und da so ein Proxy keine HTTPS-Verbindung entschlüsseln darf, denn sonst wäre ja HTTPS völlig sinnfrei.
Ja, man kann aber schon gucken, was das da für ein Protokoll ist. Also man kann gucken, ob die da wirklich SSL reden. Und dafür sind dann halt solche SSL-VPNs eine tolle Sache, weil mit S-Tunnel kann man auch solche Sachen sehr nett umgehen.
Gab es doch mal einen interessanten Vortrag auf dem 23C3 dazu, oder?
Das stimmt.
Firewall-Piercing. Nur mal so als Stichwort für Google.
Da gibt es ja bestimmt Mitschnitte.
Ja.
Ja, da gab es auch Mitschnitte. Mhm.
Ja, OpenVPN haben wir ja gesagt. Alternativen.
IPsec?
IPsec, das ist ein super Standard, den jeder ein bisschen anders implementiert hat.
Und der auch überhaupt nicht einfach zu administrieren ist?
Nee, also da sind ja schon mehrere Projekte, die haben also die Flinte geworfen, die hatten sich mal zum Ziel gesetzt, also Friesfahren war das, glaube ich, die gesagt haben, wir wollen hier mal das einfach machen zum Konfigurieren und so. Und wer das also schon mal gemacht hat, naja. Linux 2.6 hat dann von FreeBSD, glaube ich, die IPsec-Infrastruktur übernommen. Ist ein bisschen einfacher, aber...
Usagi. Hm? Usagi, dieser Linux-IPv6-Playground. Ja, es ist prinzipiell wie KEM, also BSD.
Ja. Ist aber auch lange her. Ich glaube aber wirklich am schmerzvollsten ist OpenVPN. Tink habe ich meine Zeit lang noch benutzt. Wenn man sich sowas raussucht, sollte man immer darauf achten, dass die Standard-Libs wie OpenSSL oder so verwenden, weil es gibt also manche Leute, die alles selbst implementiert haben und sind dann damit oft so ein bisschen, also mussten sich von anderen Leuten zeigen.
Ja, da gibt es doch diesen schönen Spruch, gute Freunde lassen Freunde nicht Krypto-Algorithmen entwerfen.
Ja.
Genau.
Heißt es auch, gute Freunde lassen gute Freunde nicht Krypto-Bibliotheken implementieren?
Meine Sollte es zumindest heißen.
Ja, naja, vielleicht weisen wir einfach mal auf die nächste Sendung drauf hin. Haben wir noch eine ganze Minute dafür. Da geht es um Musik. Der CCC hat ja mal so einen Slogan rausgeworfen, Boycott Music Industry. Weiß gar nicht, warum man das überhaupt nochmal sagen musste.
Steht wir haben Anrufer, für, ja. Nee. Steht das für BMI? Boycott Music Industry?
Vielleicht. Ja, und wir wollen uns einfach mal in der nächsten Sendung damit beschäftigen, wie man dann halt noch zu netter Musik kommt. Also was es da so für Plattformen gibt im Internet. Wir haben uns dafür Musiker eingeladen von The Dots, von Yellow Umbrella, Steve E., ein DJ. Ja, und mit denen quatschen wir dann mal eineinhalb Stunden. Vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet als heute.
Ach was.
Nur ein bisschen. Ja. Heute ging es um VPNs.
Das war Pentaradio. www.c3d2.de
/pentaradio.html
Nein, radio.html.
Radio.html, genau.
Das ist Punkt 23.
Fragezeichen, ID ist gleich.
7.
Spitze Klammer auf.
Ich möchte mich dann auch nochmal für die Einladung bedanken und nochmal auf unsere Webseite hinweisen, www.linux-tage.de. Bye.